herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kulturrelevant. Ich bin Anna und ich freue mich total, dass ich heute mal wieder nicht allein im Studio bin, sondern einen Gast eingeladen habe. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Frederik. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Es gibt nämlich heute die kleine Besonderheit, dass wir eine Pilotfolge haben von einem neuen Format, das wir ganz, ganz hoffentlich wieder weiterhin hier in der Sendung etablieren können. Und es ist so ein bisschen auch wieder angelehnt an den Start von Kulturrelevant vor einer halben Ewigkeit, wo wir auch schon Sendungen gemacht haben mit KünstlerInnen und Kultur- und Kunstmenschen aus dem Leipziger Osten oder auch aus dem Ostpassage-Theater. Und heute habe ich Frederik eingeladen, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, um ein bisschen nachzufragen, nachzubohren und auch ein bisschen zu lesen. Wir haben nämlich auch schon zusammengearbeitet im Ostpassage-Theater. Ja, Frederik, magst du uns was dazu erzählen?
Ja, wir kennen uns ja aus letztem Jahr. Da habe ich zusammen mit Li Nomi bei euch ein Stück gemacht, der deutschen Mutter. Und du hattest uns dramaturgisch begleitet, zu unserem großen Glück. Und ja, das Stück habe ich geschrieben, ist auch schon, es war 2016, als ich das geschrieben hatte. Und letztes Jahr haben wir es dann mal aufgeführt.
Ja, ich erinnere mich auch noch richtig gut daran. Ich erinnere mich vor allem auch daran, dass es unfassbar warm war. Es war nämlich im Sommer und uns haben die Köpfe gequalmt. Aber ich erinnere mich auch an total schöne Proben mit euch. Es war irgendwie so eine total muckelige Atmosphäre. Wir haben uns ja auch eigentlich quasi erst kennengelernt in dem Projekt. Und ich habe mich persönlich total gefreut, dass ihr mich so eingeladen habt, auch einfach mitzudenken und zu planen und zu organisieren und irgendwie so, auch obwohl wir uns gar nicht kannten, einfach dabei zu sein. Das fand ich irgendwie total interessant, wie ihr da mich und Chris auch und so mit offenen Armen einfach an eure Arbeit gelassen habt.
Ja, ich glaube, das liegt aber vielleicht auch, oder für mich war das auch so ein Bauchgefühl einfach und auch schon auch für mich die Atmosphäre vom OPT so ein bisschen, sich so willkommen zu fühlen einfach. Und das dann, also wenn ich das Gefühl habe, mir wird vertraut, dann kann ich auch jemand anders vertrauen irgendwie. Und das war so da irgendwie. Und ich meine, klar, Lee kannte dich ja auch und so, aber es war wirklich, es war schön. Und auch, ich glaube, ich hatte dann nicht damit gerechnet, dass dann nochmal so diese Personen aufploppen, die so dabei sind irgendwie. Und ja.
Ich glaube, das ist im OPT irgendwie auch so ein Segen und Fluch, dass halt immer die Leute irgendwie aufploppen.
Ja.
Also wir sind einfach irgendwie so 1000 Minions, die dann irgendwie hier nochmal was machen und da nochmal helfen und hier nochmal was zu sagen haben und da nochmal mit reingucken und so. Und irgendwie immer, wenn man irgendwas braucht, findet man das, wenn man irgendwas oder irgendjemand braucht, man findet es im OPT.
Ja.
Also es ist schon so ein bisschen wie der Raum der Wünsche auf jeden Fall.
Ja.
Und ey, ich war auch so begeistert, weil der Deutschen Mutter war ja ein mega Publikumserfolg.
Total absurd, ja. Totale Überraschung. Also super schön. Gerade was du sagst mit der Hitze, die Leute, die saßen da.
Ey, alle,
ich dachte auch so, wie mutig seid ihr, dass ihr euch da reinsetzt. Die haben alle sich so Wind zugefächelt und so.
Ja, mit dem Programmheft.
Ja.
ich war auch... ich fand es auch so cool, weil ich habe ja die Spielplanung ganz viel gemacht und ich war halt auch mal mega stolz, wenn ich dann so sagen konnte, ja, lass uns doch einfach nochmal der Deutschen Mutter buchen, das wird 100% voll. So, weil wir hatten echt oft dann so, ah, hier haben wir noch einen freien Termin, was machen wir damit, es wäre so schade drum. Und meine Idee war dann immer, ja, wir fragen einfach nochmal Li und Frederik, weil Das läuft.
Das war wirklich, und auch finde ich, total überraschend, weil wie gesagt, ich habe das Stück 2016 geschrieben und habe schon auch versucht, das irgendwie an Orte, an Theater und so unterzujubeln, und es ist nicht gelungen. Und das dann, daher kam das dann auch so, nee, jetzt machen wir das halt selbst, oder ich suche eine Person und habe Lee dann kennengelernt und wir haben zusammen das so, diese Performance daraus entwickelt. Und wenn diese Erfahrung da ist von so, ah, das wird nicht so richtig verstanden oder Leute können das nicht einordnen, dann weiß man gar nicht, was wird. Und dass das so, also ich bin immer noch total glücklich. Wir hatten ja dann dieses Jahr im Januar diese eine Aufführung, wo dann, keine Ahnung, 50 Leute weggeschickt wurden oder so vom OPT und so. Das, ja, es ist schön.
Und das ist auch wirklich hart für unsere Leute, die oft die Tür machen und das Besuchermanagement, weil die hassen es, Leute wegzuschicken. Ja, und ich weiß auch, dass wirklich die Leute an der Tür alles dafür tun, um noch irgendwie dann den Leuten Platz zu machen. Aber dass wir wirklich Leute, also es ist wirklich gesagt, es ist wirklich was Besonderes und es passiert unfassbar selten, dass wir Leute wirklich wegschicken. Ja. Ne? Und mich würde schon so ein bisschen interessieren aus deiner Perspektive, warum glaubst du, hat das Stück eure Arbeit in dem Moment so ja krass gehittet?
Ich glaube, dass es einerseits inhaltlich, weil es ja es geht ja um diesen so christlichen Fundamentalismus, aber der auch einfach in, sage ich mal, gemäßigten konservativen Gedankengut ja drin steckt, zumindest in Deutschland. Und so dieses, was ist mein Körper, was ist Geld, und diese Fragen, die, glaube ich, dann Leute einfach jetzt zu diesem Zeitpunkt wirklich einordnen können inhaltlich und dass sie auch bewegt oder anspricht oder so, aber halt total witzig und auch, glaube ich, auf eine Art, ja, wirklich in dieser fiktiven Geschichte, die sich weit entfernt von irgendwelchen Fakten und dokumentarischer Bearbeitung von politischen Themen oder so, sondern eine total absurde Komödie ist. Ich glaube, das ist es, was ich auch gehört habe von Leuten, dass das halt diese ganze Gewalt irgendwie, dass man endlich auch mal lachen darf. Und das will ich ja auch, wenn ich irgendwo hingehe. Ich möchte ja auch mal lachen.
Das kann ich gut
verstehen.
Und nicht
immer nur weinen. Also, ja.
Das kann ich gut verstehen. In der Deutschen Mutter hast du ja auch verschiedene Rollen eingenommen. Mhm. Also natürlich einmal die Rollen aus deinem Stück. Aber du hast das Stück geschrieben und du hast es aber auch performt. Also bist du Autor, aber auch Performance-Künstler, aber auch Regisseur und viele andere Sachen. Ja. Und vielleicht spuren wir jetzt einfach mal so ein bisschen das Rad zurück. Und schauen einfach mal, was du uns mitgebracht hast aus deiner Historie an Schreiben. Und ich würde dich total, ich würde mich freuen und dich bitten, uns was vorzulesen aus den Sachen, die du mitgebracht hast.
Sehr, sehr gerne. Okay. 10 Jahre Germany's Next Topmodel. Eine Betrachtungsreihe voller Liebe, Sehnsucht und verschlossenen Augen vor der Wirklichkeit. In Klammern Teil 4. Gepostet am 2. März 2015. Episode 3. Trust the Girls. Girl Culture ist nichts wert und Girls sind nichts wert. Mädchen werden von allen verachtet und von sich selbst und voneinander. Selbst die Kulturerzeugnisse, die sich an Mädchen richten, zeigen ihre Verachtung für Mädchen. Selbst der Protest gegen die Kulturerzeugnisse, die sich an Mädchen richten, zeigt seine Verachtung für Mädchen. Wäre Girl Culture etwas, das zählt und das Wertschätzung erfährt, könnten die Girls, die sich in ihr bewegen, nicht so ausgebeutet werden. Kritik an GNTM kommt von ähnlicher Seite wie Kritik an Sexwork. Am liebsten sollen die Frauen, Ausrufezeichen, diese Arbeit gar nicht erst ausüben. Die KritikerInnen haben das Gefühl, dass Sexwork und Modeln schlechte Arbeit ist und wünschen sich, dass die ArbeiterInnen endlich verstehen, dass sie FriseurInnen oder ArzthelferInnen werden sollen. Das Problem sind nicht die ungeschützten, unterbezahlten, ausbeuterischen Arbeitsbedingungen. Das Problem ist, dass diese Frauen einfach den falschen Traum verfolgen. Hashtag schade. Emma, Femen und Pink Stinks. Sie bekämpfen nicht jene, die unser Begehren kontrollieren und ausbeuten, sondern unser Begehren selbst. Sie bekämpfen nicht jene, die uns zwingen, Überlebensstrategien zu wählen, die uns in Gefahr bringen oder erniedrigen, sondern unser Überleben. Fuck off. Ich gucke diese Sendung schon seit 10 Jahren, solange sie existiert. Und irgendwann, als ich mich, damals noch Girl Presenting, in einer Hetero-Beziehung befand, fragte der Kumpel meines Boyfriends: Ist das keine Erniedrigung für dich, dir das anzusehen als Frau? Ich wusste damals keine Antwort, aber heute, wenn ich an meine Erfahrungen in Hetero-Beziehungen und mit besagtem Boyfriend denke, wundere ich mich nicht. Der Typ behandelte mich auch nicht besser, als Heidi es tat. Und ich bekam nicht mal jede Woche ein Foto. Er verglich mich mit anderen, bewertete mein Aussehen, verhielt sich patronizing und brachte seinen Frauenhass zum Ausdruck. Nur bei mir machte er eine Ausnahme. Andere Typen übten noch weitere Formen von Gewalt aus und Schule und Uni waren von Sexismus, Rassismus und neoliberalem Gedankengut strukturiert. Ich fand es nicht schlimm, dass Heidi so über Frauen sprach. Der Mensch, den ich liebte, machte es auch nicht anders. Alle anderen machten es auch nicht anders. Heidi Klum und ihre Crew sind, wie mein Ex-Freund, in der Sendung auf der Suche nach der Ausnahme. Sie brauchen eine Weile, um die KandidatInnen, die in ihren Augen keinen Wert haben, herauszufiltern, denn am Ende kann es nur eine geben. Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Aber die finden sie zum Schluss, die Ausnahme. Und alle KandidatInnen, ZuschauerInnen und ich, wir wünschen uns, dass wir in Wirklichkeit die Ausnahme sind. Pari geht zur Jury und berichtet, dass sie trans ist. Die Jury findet das irgendwie okay und Genderwolle ist der eloquenteste der drei. Später kriegt der Satz: Pari ist ein schönes Mädchen, egal ob Mann oder Frau, Flügel und flattert ein bisschen durch Twitter. In Klammern: OMG, that is so queer, but actually it's transphobic. Model Giovanna, 18, sagt im Einzelinterview ihre tolerante Meinung zu Paris Outing vor der Jury. Man kann es sich nicht aussuchen, wie man geboren wird, aber man kann sich aussuchen, wie man sein wird. Trans als Erfolg, sich dem eigenen, ganz persönlichen, individuellen Traum angenähert zu haben. Erika ist stolz auf die 35 Kilo, die sie abgenommen hat und zeigt Selfies von früher. Sie will allen beweisen, dass auch Menschen es schaffen können, die irgendwann mal Makel hatten. Ihre Geschichte ist wie die von Pari. Der Schmerz liegt in der Vergangenheit. Die Gegenwart ist schmerzlos und die Zukunft sowieso. Alle Leute können bei GNTM gewinnen, egal was ihre Geschichte ist. Ihre Geschichte darf sich nur nicht auf das Jetzt auswirken. It gets better, it got better. War es mal schlimm? War die Welt mal ungerecht? Gab es mal Transphobie oder Fettshaming? Ich weiß nicht, ist auch egal. Ich bin besser geworden. Es ist besser geworden. Nein, es wird nicht besser. It does not get better. Der Schmerz hört nicht auf. Die Gewalt hört nicht auf. Das, was uns angetan wird, hört nicht auf. Und das, was wir einander antun, hört auch nicht auf. Die Ersten, denen wir verzeihen müssen, sind wir selbst, sind unsere Allies, unsere Beziehungen. Wenn wir unsere Unterschiede bekämpfen und einander für unsere Fehler bestrafen, vergessen wir vielleicht für eine Weile das System. Aber es wird uns dadurch nicht besser gehen. Wir können die Lüge nicht kaufen. Wir können uns nicht bei GNTM oder beim Diversity Management bewerben und in Kauf nehmen, dass es besser geworden ist. Mein Herz ist ein Fass aus Tränen und es wird nicht trocknen oder versiegen, sondern es wird für den Rest meines Lebens hin und her schwappen und die Tränen meiner Friends und Verbündeten werde ich hineinkippen und meine eigenen auch und ich werde nicht hoffen, dass ich irgendwann vor laufender Kamera behaupte, dass jetzt alles okay ist.
Dankeschön. Danke für diesen Text. Du hast Blog geschrieben.
Mhm, genau. Das ist, also ich habe sehr lange sehr viel gebloggt unter 100.000 verschiedenen Namen und was auch immer, vieles dann wieder gelöscht und so. Und das ist eine Reihe, die es auch noch gibt. Und ich habe diesen Text ausgewählt, weil ich da eine Zeit lang sehr fleißig immer die Germany's Next Topmodel-Folgen kommentiert habe. Und aus den Texten wurde dann später ein Paper, was ich mal präsentieren durfte, 2015 auch, also auch sehr lange her, bei einer Konferenz in London, die hieß Radical Trans Feminism. Und damals organisiert von Ned Raha, Chrissy Hunter und Maike van der Drift. Und die drei, genau, das war so die Zeit des Transgender Tipping Points und Caitlyn Jenner und weiß ich nicht. Also es war, kann man sich irgendwie auch nicht mehr vorstellen heute, aber da haben die dem sozusagen dieser neoliberalen Idee von so Selbstverwirklichung oder so von Transsein sowas entgegengesetzt mit dieser Konferenz. Und vieles aus dem Text, den ich jetzt gelesen habe, kam dann auch in dieses Paper und ja.
Ich finde das so spannend an dieser Art von Text, weil es immer wieder so hin und her driftet von so einer Beobachtung und aber auch so einer Emotion, die ganz tief drin ist. Und ich finde auch so spannend, wie der Text kritisiert, aber so aus gefühlt immer entgegengesetzten Perspektiven, also irgendwie so eine Ambivalenz irgendwie auch immer so mit sich trägt und irgendwie halt dadurch auch gar nicht belehrt. Also das hatte ich so bei meiner Leseerfahrung oder meiner Hörerfahrung jetzt auch gerade nochmal so Gedanken, die ich gar nicht zu bewerten vermag als Hörerin. Das fand ich irgendwie total spannend.
Ja, ich glaube, für mich war das auch so voll, diese Reihe anzufangen, also das ist ja jetzt auch schon ein fortgeschrittener Teil der Reihe, aber das war super emotional auch selber mich dem zu stellen und so auch dann feministisch zu sagen, ja stimmt, ich habe das ja auch damals geguckt und das hat mir voll was bedeutet oder so und dieser Traum oder so, dieses alles, was eben da drin verhandelt wird und ich glaube, das war für mich auch für mein Schreiben an sich total wichtig, dass als sozusagen Gedanken zu bewerten, die es wert sind, aufzuschreiben. Und das gab es auch damals in der Form nicht.
Ich glaube, dass es auch an dem Medium Blogtext oder Blogschreiben einfach super interessant. Und ich kenne das auch noch, dieses Blog-Ding. Das war ja auch mega der Hype. Ich bin ja ein bisschen jünger als du, noch ein bisschen kleiner eigentlich. Also wenn du so sagst, du warst irgendwie 2015 oder 16 auf irgendwie einer Radical Transfeministischen Konferenz in London. Ich habe da Abi gemacht. So, ja. Aber auch ich kenne tatsächlich schon auch noch dieses Bloggen. Ja. Und ich habe auch Blogs gelesen. Und ich fand es halt einfach so krass, weil für mich war es halt, als würde ich fremde Tagebücher lesen. Ne? Also ich frage mich auch so ein bisschen, was daraus geworden ist aus dem Bloggen. Ich habe es irgendwie nicht weiter verfolgt. Gibt es noch eine Bloggerinnen-Szene?
Ich weiß es noch nicht. Ja, ich glaube, das ist so, geht so auf und ab. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt zum Beispiel einen Newsletter angefangen bei Substack, was eigentlich total nah an diesem Blogformat ist. Auch was ich so sehe, was andere so schreiben und wie die schreiben. Aber glaube ich, dass die Art mit dem Publikum zu kommunizieren hat sich dann gewandelt, weil du dann halt wirklich das denen schickst. Und,
ich möchte einen Newsletter übrigens.
Ja, also ich sag dir mal, wie du ihn abonnieren kannst.
Sehr gut, das machen wir dann am Ende. Ja. Am Ende machen wir das. Schreibst du immer noch Reviews? Weil, also ich habe gehört, ich weiß es natürlich nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe gehört, GNTM läuft gerade wieder, wurde mir so zugetragen. Ich glaube donnerstags im
Abends.
Abends, ja. Schreibst du noch?
Ich habe tatsächlich jetzt groß angekündigt, bei der ersten Episode von der neuen Staffel habe ich tatsächlich noch eine Review geschrieben und war so, ich schreibe wieder wöchentlich Reviews. Es ist bei der einen geblieben, vielleicht kommt noch mal eine, mal sehen.
Eine ist besser als keine.
Ja, eine ist besser als keine. Ja, es ist ja auch so, Ich meine, es gibt ja immer wieder Neuerungen, die sehr spannend auch sind zu bewerten.
Oh ja.
Aber irgendwann wiederholt es sich dann. Oder ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich und dann.
Ja. Ist es, also die Dramaturgien an sich, jeder einzelnen Sendung und jeder Staffel sind dann schon sehr ähnlich, ne?
Ja.
Ja, das stimmt.
Ja, und auch so diese ganzen, dieser emotionale Prozess, das ist ja schon passiert. Also jetzt bei mir, bei meinem Schreiben, das mache ich ja nur einmal. Also das alles aufzuarbeiten oder so einzuordnen und so.
Exakt, ja. Ja, GNTM. Ich oute mich jetzt an der Stelle einfach mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich schaue es jeden Donnerstag 20.15 Uhr mit meinen Friends. Wir machen Nägel, wir snacken, wir trinken Kalbis.
Hammer.
Und wir denken echt nicht über die Welt da draußen nach.
Mhm.
Das ist so meine, das sind so meine 3 Stunden Frieden.
Ja. Ja.
Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen seltsam klingt, aber ich denke, da wird mein Kopf ausgemacht. Ja. Deswegen auch ganz gut mal, cool, dass du den Text mitgebracht hast, so, weil passt bei mir auch irgendwie voll rein gerade. Und nice. Du hast ja nicht nur einen Text mitgebracht, du hast auch noch einen Song mitgebracht.
Mhm. Ja.
Wollen wir da reinhören?
Sehr gerne.
Hören wir rein. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier kommt für euch ein Song, den Frederik uns mitgebracht hat, und zwar von Britney Spears. Born.
Welche sonst? Es gibt nur eine.
stimmt, hätte ich mir sparen können, ja. Von Britney, the one and only, Born to Make You Happy. das war für euch the one and only Britney. Ja, warum hast du den Song mitgebracht?
Den Song, ich habe den mitgebracht einerseits, weil der für mich auch sich bezieht irgendwie auf dieses Blog-Thema oder was wir jetzt eben so ein bisschen besprochen hatten, aber auch, weil ich tatsächlich als Abschluss von meinem Studium 2015, also ich habe Regie studiert, Theaterregie, und ich habe als Abschluss einen Film gemacht und der heißt I Was Born to Make You Happy und handelt auch auf, ich würde schon sagen, er handelt von Britney Spears, unter anderem auch von Witchcraft und Femininität und Queerness. Ja.
Ich finde irgendwie, also wenn ich den Satz höre, I was born to make you happy, irgendwie macht er mich mega traurig. Mhm. Also ich weiß gar nicht, was so richtig wieder gemeint ist. Mhm. Ich habe jetzt auch dem Text nicht so super gefolgt vom Song, aber irgendwie das Bild macht mich total traurig.
Ja.
Für etwas geboren zu sein, was wovon jemand anderes profitieren soll.
Total.
Handelt es auch in dem Film so ein bisschen darum?
Ein Freund aus dem Studium hatte damals mein Drehbuch gelesen, weil er auch Drehbuchautor war. Liebe Grüße an John, falls du das hier hörst. Und er meinte so, ja, für ihn steckt da drin, I was born to make you happy, but I will not live to make you happy. Und das fand ich irgendwie voll stark. Ja, und
Spieß umgedreht.
Ja. Und das habe ich gar nicht beim Schreiben des Drehbuchs jetzt so intendiert gehabt, aber ich finde, also ich verstehe total, warum der Satz dich traurig macht. Und ich glaube, dass diese Traurigkeit ist für mich auch, das ist auch so voll die Kraft, weil ich das sehr kraftvoll finde, das auszusprechen oder so, dieses Gefühl, was halt in diesem Song passiert.
Mhm.
Und das hat für mich auch viel zu tun mit so einer patriarchalen Zurichtung.
Mhm. Ja, Thema patriarchale Orte oder Situationen oder Systeme oder Institutionen. Du hast Regie studiert.
Ich habe tatsächlich Regie studiert. In meiner Klasse waren wir zu dritt. Also wirklich intensiv.
Ja. Ich kenn's. Ich habe Dramaturgie jetzt studiert. Ich mache jetzt gerade meinen Abschluss fertig im Master und wir waren zu viert.
Ja, genau.
Ähnlich.
Ja, ja, es ist so. Es ist sehr, ja, es ist was Besonderes auf jeden Fall, das machen zu können. Und ich habe in Ludwigsburg studiert. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Da ist so eine Akademie für darstellende Kunst. Und war ich 5 Jahre. Ich habe das Studium so, sage ich mal, es war cool, weil ich damals, ich weiß nicht, wie es jetzt dort ist, aber wir hatten sehr viele Freiheiten, auch künstlerisch, wirklich sehr. Deshalb, ich habe ja einen Film dann gemacht und gar kein Stück und so. Und ich konnte wirklich künstlerisch alles machen, was ich wollte. Und das hat mich auch gerettet in dieser Zeit, weil wir, es war halt auch Baden-Württemberg und so, es gab Geld, wir konnten teilweise unsere eigenen SchauspielerInnen nochmal buchen, sozusagen, wenn irgendwie die Schauspielstudierenden gerade keine Zeit hatten oder so.
Wow, das war
ganz,
das klingt
eine ganz andere
fancy.
Zeit. Ja. Das war super fancy auf jeden Fall. Und ich habe dann so 2 Jahre oder nach 3 Jahren oder so in dieser Ausbildung war dann so mein Trans-Coming-Out und große Krise. Und ich habe tatsächlich das dann irgendwie einerseits lauter so queer und trans Artists von was weiß ich wo, so die ich irgendwo kennengelernt hatte, nach Ludwigsburg eingeflogen. Und da dann zusammen haben wir halt dann auch viele so kollektive Stücke gemacht. Und ich bin dann auch 2013 bin ich auch für ein Jahr nach Stockholm gegangen. Da gab es so eine Ausbildung für so politische Performance-Kunst, wo halt auch super viele Queers waren. Und es war dann so mein Umgang irgendwie mit dieser kleinen Stadt und diesem, ja, dennoch natürlich sehr hierarchischen, patriarchalen Ort, der einfach Theaterausbildung ja ist.
Ja, bis heute. Also ich meine, du hast 2015 Abschluss gemacht, ich mache heute meinen Abschluss und ich habe jetzt 2 Jahre diesen Master gemacht und ich habe unfassbar viele Kämpfe da auch noch ausgetragen. So.
Ja.
Aber ja, damit können wir noch eine ganz andere Sendung füllen. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter reingehen. Und du hast jetzt aber gerade schon angeteasert, dass du dir deinen Space dann einfach mhm. unabhängig von den Tücken der Kleinstadt irgendwie gebaut hast.
Ja. Ja.
Mit anderen Leuten
ja.
und mit anderen KünstlerInnen.
Mhm. Ja.
Was habt ihr da gemacht?
Also ich würde vielleicht mal so einen kleinen Sprung machen zu Techno Candy schon.
Mhm.
Weil tatsächlich das angefangen hat mit Banafsho Masdi, Schauspielerin, die auch an der gleichen Akademie studiert hatte wie ich. Und darüber kannten wir uns und haben dann angefangen, zusammen zu arbeiten. Und später, auch nach dem Studium dann, also nach meinem Studium, sie war dann noch in Zürich, hat studiert, haben wir dann noch zu dritt, also wir haben das Kollektiv Techno Candy gegründet. Wir haben uns dann noch eine dritte Person dazu geholt. Golshan Ahmad Hashemi war das noch und haben dann, ja, das war dann auch so ein Umgang mit diesen Strukturen, dass wir gesagt haben, wir wollen kollektiv arbeiten. Und es war zu der Zeit auch noch vielleicht noch nicht ganz so verbreitet, wie es jetzt ist, dass wir halt, dass uns nicht vorstellen konnten, dass jetzt eine Person von uns den anderen sagt, mach das oder so. Und mhm. das Mitspracherecht irgendwie nicht da ist, obwohl das ja unsere Körper auch sind auf der Bühne und so. Das war halt unvorstellbar irgendwie.
Ja,
ja genau. Und so ging das los mit Techno Candy.
Und du hast uns auch was mitgebracht mhm. aus der Zeit?
Genau. Ich
bin
was
mega
mit,
neugierig.
Ja. Ich habe was mitgebracht und zwar ist es ein ganz kleiner Text aus dem Theaterstück Meine Nase läuft, Deine Stars haut nah. Das haben wir am Theater Drachengasse in Wien gemacht 2016 und waren damit auch ganz viel auf Tour. Also in, wo waren wir denn da? In Berlin an den Sophienseelen zum Beispiel.
Wow.
Yes. Soll ich das erstmal lesen und dann?
Gerne. Ja, lies einfach mal rein.
Das ist ein Text, den wir dann zu dritt chorisch gesprochen haben. Von mir geht keine Gefahr aus. Von mir geht keine Gewalt aus. Mein Körper symbolisiert nichts. Die Integrität aller Körper wahre ich. Eine Grenze würde ich nie überschreiten. Eine Grenze würde ich nie aufmachen. Eine Mauer würde ich nie einreißen. Eine Mauer baue ich und dann lasse ich den Fußball der Gegner an der Solidarität meiner Körper abprallen. Flump. Ich spende Applaus am Bahnhof. Ich spende Jacken, die ich nicht mehr tragen möchte. Ich spende Transitzonen, als wären es Schwimmwesten. Ich benehme mich. Ich respektiere es, wenn andere keine Lust auf mich haben. Opfer brauchen sich nicht zu fürchten. Ich bin 70.000 und ich singe aus einem Munde. Ich singe, ich singe. Unreines Blut tränke unsere Furchen. Unreines Blut tränke unsere Furchen. Unreines Blut tränke unsere Furchen. Genau.
Das ist ein Theatertext.
Genau, ja, aus diesem Stück. Da ging es, da haben wir so eine Geschichte erzählt, einerseits so die, da waren die Gerichtsprozesse gegen Beate Zschäpe vom NSU damals so sehr in den Medien und gleichzeitig ja, ging es jetzt in diesem Text, den wir gehört haben, auch um so einen Diskurs um 2015, irgendwie der sogenannte Sommer der Migration und so Doppelmoral rund um sexualisierte Gewalt und all das. Also das steckt da alles so ein bisschen drin. Und was auch da noch passiert war, war dieser Angriff auf diese Redaktion Charlie Hebdo, wo dann Just wie Charlie das große Ding war und
ja,
Angela Merkel in Paris marschiert ist und gesungen hat die Marseillaise und mhm. 70.000 Leute. Und der letzte Satz, unreines Blut, tränke unsere Furchen, das ist auch eben aus der Marseillaise, also der französischen Nationalhymne, mhm. Daher kommt, also nur um so zu erklären, woher diese Sprache kommt.
Mhm. Für einen Theatertext fällt mir natürlich als Dramaturgin mhm. sofort auf, dass wir hier keine Figuren, mhm. gebundene Sprache
ja.
haben. Und du hast ja eben auch schon gesagt, dass ihr, als ihr Techno-Candy gemacht habt, kollektiv arbeiten wolltet. Ja. Und ich finde so Kollektivität und Chor geht natürlich auch so ein bisschen übereinander ein, weil das dann auch so eine Entscheidung quasi, die Arbeitsweise auch transparent zu machen im Stück, in der künstlerischen Auseinandersetzung?
Das, ja, gute Frage. Ich glaube, dass eher die Arbeitsweise durch wir haben immer so eine Story gehabt in unseren Stücken mit Figuren, die gleichzeitig aber, die Stücke waren sehr collagenhaft. Und das ist, glaube ich, so dieses Kollektive. Und die Chöre, das waren dann meist, also wie in dem Fall auch, so wie so eine Stimme, die sich angeeignet wird. Also eine bestimmte Haltung, die eigentlich eher gegen uns geht, als dass wir sie sprechen würden oder so, die überspitzt wurde und wie so ein, ja, nochmal so eine, so ein Kommentar oder so eine Einordnung oder sowas waren von dem, was, was ist die Essenz von dem, was wir da erzählen oder so. Mhm. Wer, wer würde das sagen?
Mhm. Und ist das so eines deiner ersten Theatertexte gewesen? Oder warst du da schon eigentlich total im...
Ich habe im Studium angefangen, Theaterstücke zu schreiben und ich glaube, ich habe so parallel in der Zeit auch, also da die Stücke haben wir halt kollektiv geschrieben. Der Text, den ich jetzt gelesen habe, ist auch von mir, den wir dann gemeinsam bearbeitet hatten. Aber vieles ist gemeinsam auch entstanden und ich habe auch parallel schon Stücke geschrieben, die dann nur ich geschrieben habe, wie zum Beispiel dann der Deutschen Mutter, was ja 2016 auch entstanden ist. Genau.
Stimmt, stimmt. Ja. Ah, okay. Das heißt, ihr habt mit Techno Candy auch euch die Autorenschaft, Autorinnenschaft für eure Texte, eure Stücke geteilt.
Mhm, ja. Ja, genau. Ja.
Okay, spannend. Ja, es ist ja auch immer ein hitziger Punkt oder einfach auch ein oft auch ein Streitpunkt oder kann ein Streitpunkt sein, ne? Also so Credits und Autorinnenschaft, selbst im nettesten, kuscheligsten Kollektiv kann das natürlich auch herausfordernd sein. Ich stelle mir das auch herausfordernd vor in der Zeit, weil du ja auch schon meintest, ne? Das war 2016 vielleicht noch nicht so etabliert oder auch erprobt, wie das vielleicht jetzt in 2024.
Wo sind wir? Wann sind wir? So. Ja, ja, total. Ich glaube, nach innen für uns, würde ich jetzt sagen, war diese die Autorenschaft, dieses Zusammenentwickeln und so, habe ich nicht als Problem erlebt, weil wir alle jeweils auch aus so Theaterbereichen kamen, in denen das auch möglich war. Also allein schon Banavsch und ich hatten beide an dieser Hochschule studiert, wo man schon auch ermuntert wurde, frei, auch selbst die SchauspielerInnen sollten auch AutorInnen sein irgendwie dort und so. Und Goldschein kam ja auch von der Performance. Also das war für uns nicht so, es war eher, glaube ich, dann im Kontakt mit den Theatern dann schwierig.
Ja,
also so,
kann ich
okay, wer ist denn jetzt irgendwie zuständig? Wer ist das, wer bestimmt das jetzt und so? Und ja, wir müssen uns jetzt erst nochmal besprechen.
Wir müssen noch kurz 4 Stunden plenieren.
Genau, ganz genau. So, ja.
Oh ja. Ja, okay, cool. Ja, dann danke, dass du auch aus der Zeit was mitgebracht hast. Wir haben da jetzt auch wieder einen Song für euch, ne?
Ja, diesmal ist es ein Song von Cermantis, unser Leipziger Star. Der heißt Jeremy Fragrance.
Und wir hören da jetzt einfach mal rein.
Okay, starten. Wie erleben Sie die Stille?
Gut.
Im Inneren des Decks, wie es außen aussieht. Auch Jeremy Fragrance weint in der Therapie. Leben ist kein Spiel, also kannst du nicht verlieren. Auf dem Weg zu dir. Im Inneren des Decks, wie es außen aussieht. Auch Jeremy Fragrance weint in der Therapie. Niemand weiß wirklich, was ich durchlebt hab. So weit wie mein Weg war, will ich einen Mengenrabatt bei Zewa. Jede Last von früher, lass sie in Taschentüchern.
bin zu mir selber gekommen, auch wenn es sich nicht so angefühlt hat. Nicht mehr die Summe meiner Fehler, weil ich mich 180 Grad gedreht hab. Bin zu gewissenhaft oft in mein Kissen geschrien, weil ich mich zu sehr geschämt hab. Hau mir ein letztes Mal selbst eine rein. Und dabei bleibst, Weg war hart, deshalb mag ich es weich. Wer die Zähne zusammenbeißt, kann die Worte nicht aussprechen. Wer sich immer zusammenreißt, wird nie aus sich ausbrechen. Und wer die Faust ballt, kann die Hand nicht mehr ausstrecken. Was für toxische Phrasen, du kannst drauf
wecken. Wem in alles liegt, wie es draußen aussieht. Auf Jeremy Fragrance weint in der Therapie. Leben ist kein Spiel, also kannst du nicht verlieren. Auf dem Weg zu dir. Wem in alles liegt, wie es draußen aussieht. Auf Jeremy Fragrance weint in der Therapie. Leben ist kein Spiel, also kannst du nicht verlieren.
Ja, vergesse nix, doch ich halte mir nix mehr vor. Meine Vergangenheit ist an einem sicheren Ort. Wenn du nicht für Veränderung offen bist, dann verpiss dich sofort. Red mit empathischen Leuten, zu den anderen sage ich kein Wort. Nie wieder vor mir selber wegrennen, bis ich nach dem vierten Glas hirntot war. Bin zwangsläufig der einzige Mensch, der bleibt bis zum letzten Moment. Rede nicht mehr von Rot oder Weiß, wenn ich sage, komm her, ich will weinen. Empathische Leute im Kreis, nie zu sensibel und niemals zu weich. Wer die Zähne zusammenbeißt, kann die Worte nicht aussprechen. Wer sich immer zusammenreißt, wird nie aus sich ausbrechen. Und wer die Faust ballt, kann die Hand nicht mehr ausstrecken. Was für toxische Phrasen, du kannst drauf
wecken. Wem in alles liegt, wie es draußen aussieht. Auch Jeremy Fragrance weint in der Therapie. Leben ist kein Spiel, also kannst du nicht verlieren. Weg zu dir. Im Inneren des Dicks, wie es draußen aussieht. Auch Jeremy Fragrance weint in der Therapie. Leben ist kein Spiel, also kannst du nicht verlieren. Auf dem Weg zu dir.
Ja, das war Jeremy Fragrance. Warum hast du uns den Song mitgebracht?
Das war für mich irgendwie so eine Brücke von dem Thema, von so auch so einer bestimmten Form von Männlichkeit, die in dem Text so ein kleines bisschen zum Vorschein kam und ja, hat für mich dazu gepasst. Und auch, weil ich einfach Samantha's cool finde und irgendwie, ja.
Fan auf jeden Fall.
Ja.
Ja, fand ich auch gut. Nette Auswahl. Wir kommen jetzt quasi, haben jetzt ganz viel über damals irgendwie gesprochen. Und jetzt würde ich total gerne noch so ein bisschen in die Zukunft schauen,
ja.
Was du da gerade so vorbereitest,
ja.
Und woran du arbeitest. Weil das ist so natürlich für unsere ZuhörerInnen mega cool, wenn wir hier einen Künstler sitzen haben, der einfach dann mal schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann.
Ja, hochrelevant fürs OPT natürlich
und
auch.
Und fürs OPT, ja.
Ja.
Achtung, Werbung.
Werbung. Ja, ich lese euch gleich was aus einem Text, der heißt Ich bin das Walross. Und das ist ein Theaterstück, was wir im Oktober im Ostpassage Theater machen werden. Und auch aber ein Roman. Also es ist so ein bisschen, es wird werden zwei Texte werden. Und ich lese euch aus dem Roman. Und ja, soll ich schon was sagen, worum es da drin geht? Oder verstehen die das dann von alleine? Nee, wahrscheinlich.
Probier's mal aus.
Also, ja, erstmal lesen.
Ich hätte irgendwie Lust, einfach mal reinzulesen.
Okay. Ja.
Ganz ohne eine Brille vorher zu geben.
Ja, ja.
Weil das ist ja auch alles gerade noch im Prozess, ne?
Total. Also genau, das ist natürlich ein Text, der noch nicht fertig ist. Und,
ja.
Ja.
Ist das jetzt gerade auch so eine kleine Exklusivpremiere?
Ja.
Das ist ja alles noch nicht
fertig. Das definitiv,
ne?
Ja.
Ja.
Definitiv.
Okay, also das gibt es nur bei Kulturrelevant.
Das gibt es nur hier.
Dann hören wir mal rein in Walross.
Wir gehen hin. Ja, was sonst? Wenn es in Connewitz schon mal sowas gibt, etwas, das im Entferntesten irgendeinen Bezug zu uns hat, dann gehen wir hin. Wir schleppen unsere müden Körper dahin. Da, runter, all die Treppen. Die Hälfte des Zoos könnte nicht mal hier runter gelangen aufgrund der Treppen. Bis zum Einlass, wo sie sitzen. Die menschlichen Frauen mit ihren Ponys, die sie schnurgerade und ganz nah am Haaransatz abgeschnitten haben. Jede Wand rundum voller Tags. Die kritisch zusammengezogenen Brauen kommen gut zur Geltung unter den Ponys, während wir in der Schlange stehen. Kaum ein Walross steht mit uns. Wir rücken in der Schlange vor, da ist der Tisch mit den Menschenfrauen, alles voller Flyer. Und da steht: Dies ist eine Benefizveranstaltung für Walrösser in Not. Aber nicht hier, nicht wir, sondern Walrösser in Not, die so weit weg sind, dass sie sich nicht beschweren können. Sie können sich auch nicht bedanken und sie können auch nicht selbst an diesem Tisch sitzen, bei den Menschenfrauen und kassieren. Wir haben kein Geld. Wir geben kein Geld. Wir haben den letzten Zehner in Zigaretten investiert. Das würden die Walrösser in Not, die ganz, ganz weit weg sind, sicher ähnlich machen. Die Frauen zischen. Wir überlegen, ob sie uns verhexen werden. Sie zeigen auf das Schild und ihre Augenbrauen ziehen sich noch kritischer zusammen. Wir wälzen uns am Einlass vorbei, durch die Kellerräume. Das ist nicht das soziokulturelle Zentrum, wo immer Licht brennt. Das ist ein anderer Ort. So viele Kellerräume sind hier, dass wir die frische Erinnerung an das Erlebnis mit den Frauen und ihren Ponys aus den Augen und dem Überblick verlieren. Wir umarmen ein anderes Walross, mit Blicken, über das Menschenmeer hinweg, das schon da sitzt. Es sitzt und steht das Publikum, das sich freut auf eine Dragshow. Umarmen wir einander. In diesem Kellergefüge, in dem sich alles um Musik dreht und um Bier und um ganz kurz unterm Haaransatz abgeschnittene Ponys, da sollst du heute auftreten. Und wir, die wir dir ein Freund sein wollen, ein Walross-Elder, haben es bis ins Publikum geschafft. Da stehen wir, mit Stützstrümpfen und Zigarette im Menschenschnattern. Jetzt kommt ein Sprung im Text. So. Wir konnten die kapitalistische Familie nicht fortsetzen. Das ist die Queer Art of Failure, wie beschrieben von Jack Halberstam, in einem ganz anderen Jahrzehnt. Und wir sind seit 10, 20, 40 Jahren unser ganz eigenes Kind und so weiter und so weiter. Und dann kamst du. Im Zoo, durch die Gitterstäbe schautest du und in deinen Augen sahen wir. Du bist eins von uns. Du bist ein Walross vom Haus der Herzen wie Wackersteine. Zurück zu einer ganz anderen Queer Art of Failure, der buchstäblichen. Wir sprechen von deiner Drag-Performance. Wir sprechen von dieser gesamten traurigen Drag-Show, für die wir uns an den Frisuren der Frauen an dem Tisch vorbei in diesen Keller begeben haben, dessen Wände schwarz gestrichen sind und die den kondensierten Schweiß aller Anwesenden auffangen. Jemand sagt auf der Bühne: Als nächstes kommt Johnny und Johnnys Performance handelt von Depressionen. Du trittst auf und trägst dein eigenes Haar mit ein bisschen Gel gestylt. Eine Perücke wäre zu viel verlangt von deiner Generation, denken wir und sehen uns um, ob nicht noch irgendwo ein anderes, ebenfalls altes Walross steckt, dem wir das zuflüstern könnten. Aber alle sind jung und deine Performance beginnt. Du machst einen Lip-Sync zu einem Lied, das heißt »I want to die«. Kennen wir nicht, noch nie gehört. Es ist eine Art Powerballade. Du hast dir Kreuze auf die Wange gemalt, sodass dein Gesicht einem christlichen Friedhof gleicht. Du schaust mit traurigen Augen aus dem bleichen Friedhofsgesicht. Du bewegst deine Lippen, »I want to die«, lip-singst du und trägst dabei ein weißes Hemd. Es soll vermutlich ein Leichenhemd darstellen. Wir sind fassungslos, empört und auch ein wenig wütend. Zum Glück haben wir keinen Eintritt bezahlt. Wir fühlen uns persönlich angegriffen von deiner Performance. Womit haben wir das verdient, fragen wir uns. Haben wir denn nicht verdient, dass ihr Jungen in euren selbstorganisierten Benefits-Drag-Shows uns ein bisschen Wärme und Frohsinn spendet? Welches Walrossleben lohnt sich, wenn der Glamour fehlt? Ist es uns nicht erlaubt, wenigstens einmal im Monat zu lachen? Offenbar nicht. Denn nach deinem Auftritt geht es weiter bergab mit den Auftritten. Und wir erklimmen die Treppen auf dem Weg nach draußen. steigen auf, blicken in den Nachthimmel. Niemand einsamer als ein altes Walross umgeben von Jungen.
Dankeschön. Ah, ist so schön, wenn du vorliest.
Danke.
ja. Okay, jetzt sind wir gerade bei einem Romanvorhaben angekommen. Mhm. Aber wahrscheinlich bevor der Roman erscheint, wirst du
das Stück
machen.
Genau.
Bei uns im Ostpassage-Theater.
Ja.
Ja. Ja, wir freuen uns.
Ich
mega.
Freue mich auch riesig. Ja.
Ich bin dann wahrscheinlich leider nicht mehr am Haus,
ja.
Aber ich komme definitiv zur Premiere.
Oh ja, das wünsche ich mir. Toll. Ja. Ja.
Ja, erzähl doch gerne kurz was über das Theaterstück. Mhm.
Also die Welt ist so, im Leipziger Zoo leben, also alle Transpersonen in Leipzig sind Walrösser und die meisten davon leben im Leipziger Zoo. Und dieses Setting basiert auf einer Geschichte, die ein faschistischer YouTuber in den USA sich ausgedacht hat. Matt Walsh heißt der und er hat ein Kinderbuch geschrieben. Und das Kinderbuch heißt Johnny the Walrus. Also deshalb gibt es auch hier Johnny als Figur. Und die Geschichte von diesem Kinderbuch, in dem halt ein Kind spielt, ein Walross zu sein und dann zu einer Transition eigentlich gedrängt wird und auch ganz bedrohlich mit irgendwie abgeschnittenen Füßen und was weiß ich. Also total schreckliche Geschichte und am Ende wird das Kind in den Zoo gesperrt und so weiter. Also es ist total schrecklich, so eine Propagandageschichte halt, so eine Anti-Trans-Propaganda, die wird sich halt in diesem Stück angeeignet und soll halt in dem Stück noch, glaube ich, auch noch mit einer großen Absurdität und diesen lustigen Abgründen arbeiten. Und der Roman ist aber wie so eine andere Form, in dem es dann viel mehr auch Ernsthaftigkeit geben kann. Also weil ich finde, das halt in einem Roman so mehr Platz hat. Ja.
Okay, das klingt nach einem total spannenden Projektvorhaben, was auch super intensiv klingt. Ne? Mhm. Also sich so eingehend mit so einer Geschichte auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, auch mega anstrengend. Also was du gerade erzählt hast von diesem Kinderbuch.
Fandest du anstrengend? Schon, so.
Schon allein das habe ich mir gesagt, boah, okay, da machen wir jetzt irgendwie dann daraus ein Stück Performance und dann nochmal einen Roman schreiben. Klingt nach einer ganz schön Mammutaufgabe.
Stimmt, und auch deine Reaktion, das geht eigentlich immer Leuten so, wenn ich von diesem Projekt erzähle, dass die erstmal so durchatmen müssen. Und das kann ich auch verstehen, weil es einfach total, also das, was in der Realität wurzelt, ist ja total schrecklich. Und ich glaube, das ist einfach mein Umgang mit all diesen Dingen, darüber zu lachen und halt wirklich sehr viele Witze darüber zu machen. Und mich macht es eher fröhlich, mich damit zu beschäftigen, weil es halt das kann uns niemand nehmen.
Ja.
So, dieses Lachen.
Ja. Das hat man ja auch schon in der deutschen Mutter gemerkt.
Total.
So. Ja. Und alle, die das gesehen haben, glaube ich, können sich auch mega freuen, dass ihr jetzt dass du vor allem auch mit einem zweiten Projekt zurück ans Haus kommst.
Ja.
Und nur so für mich nochmal so ein bisschen, ich würde jetzt nochmal so ein bisschen neugierig bohren, vielleicht kriege ich noch so ein paar nice Details. Wird es im ähnlichen Umfang sein wie der deutschen Mutter? Erwarten wir noch andere KünstlerInnen auf der Bühne? Oder wird es größer, kleiner, dicker, dünner? Oder schließt es relativ? Es wird größer und dicker, weil es wird ein Walross.
Ja, das sowieso. also ich glaube, diese Form der Performance wird es wieder geben. Dass ich so diese ganzen Figuren spiele und es halt eben auch so diese Audio-Sound-Collage gibt und so. Hoffentlich bekommen wir Geld.
Gib denen Geld.
Wir haben beantragt, ganz fleißig. Also Kulturamt Leipzig, wenn ihr das hört, gibt uns Geld. Das wissen wir noch nicht, ob das klappt, aber es sollte klappen. Und ich würde sagen, es schließt an der deutschen Mutter und wird dann größer und ein bisschen more glamorous.
Cool.
Ja, wir haben auch eine Kostümbildnerin zum Beispiel, eine ganz tolle. Und,
das klingt alles mega nice.
Ja.
Ich bin so gespannt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind total leider und ich bedauere es sehr, aber jetzt schon am Ende unserer Sendung angekommen.
Das ging so schnell.
Das ging super schnell. Aber es ist so dicht. Es ist so eine dichte Sendung, glaube ich. Frederik, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns Einblick gegeben
sehr
hast.
Sehr gerne.
Ich freue mich jetzt schon aufs Fahrhaus. Ich drücke die Daumen. Ich drücke auch die Daumen fürs
danke,
Geld.
Danke.
Und ich spiele jetzt noch den letzten Song, den du uns mitgebracht hast.
Und ich sage noch kurz, wo die mein Newsletter bekommen.
Der Newsletter, schnell.
Also
Newsletter.
Ihr geht auf frederikmüller.com, mit UE geschrieben natürlich. Und dann gibt es da so ein Bild, das ist so ein Icon von so einem Brief. Da könnt ihr draufklicken und euch eintragen.
Okay, ja. Super. Gut, dass wir das noch erklärt haben. Gut, dass du mich erinnert hast. Ich hätte es ja vergessen. Und dann hören wir jetzt aber noch zum Schluss 3 Meter Spannweite von Natascha P. Ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen Abend.
Nachts durch die City gehe ich Vögel jagen. Mein Fell ist so dick, ich kann kaum eine Jacke tragen. Spreiz ich meinen Flügel, brauch ich Raum. Ich hab 3 Meter Spannweite, sie glauben's kaum. Adlerauge, meine Weitsicht ist phänomenal. Ich rausche ihm vorbei, ja. Während ich überhol, schaut mir alle nach. Ich hab 3 Meter Spannweite. Ich hab 3 Meter Spannweite. Nachts durch die See geh ich völlig jagen. Fell ist so dick, ich kann kaum eine Jacke tragen. Schreit ich mein Ziel, brauch ich Raum. Ich hab 3 Meter Spannweite, sie glauben's mir kaum. Adlerauge, meine Weitsicht ist phänomenal. Ich rausch an dir vorbei, ja. Während ich überhol, schaut's mir alle nach. Nachts durch die Sicht such ich mir frische Beute. Ich bin auf der Jagd, aber finde nur Wege. Leute, spreiz ich meine Flügel, zack, Schelle ins Gesicht. Ich hab 3 Meter Spannweite und du interessierst mich nicht. Eagle of the Hawk, nur im Himmel kann ich mich ja zeigen. Ich hab 3 Meter Spannweite und ihr hängt immer noch am Alten. Ich hab 3 Meter Spannweite. Ich hab 3 Meter Spannweite. Ich zieh an euch vorbei, ja.